Sehr, wieder bei euch sein zu können. Ich habe vorhin gerade überlegt, als ich so hier saß, wann war es das letzte Mal? Ich glaube im Advent, also die Zeit vergeht. Da haben wir natürlich damals etwas zur Jahreszeit passend Adventliches gemacht. Als ich so drüber nachdachte, dachte ich mir so, ja eigentlich passt das Thema heute auch zur Jahreszeit. Sommer, die Fülle, die wir erleben, die Gott auch in seine Schöpfung gelegt hat. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in die Fülle Gottes selbst, die Fülle Gottes, die in seinem Wesen steckt und die wir versuchen als Christinnen und Christen mit dem Wort Dreieinigkeit zu beschreiben. Das ist etwas, was unseren Glauben total einzigartig macht, was den christlichen Glauben von allen anderen religiösen Vorstellungen dieser Welt unterscheidet, was christlichen Glauben per Definition zu christlichem Glauben macht und was uns aber trotzdem oftmals unheimlich fern erscheint, weil es so ein theoretisches Konstrukt zu sein scheint, was schwer greifbar ist. Ja. Ein Gott in drei Personen, wie soll man sich das so richtig vorstellen? Ja, man könnte sagen, auf dem ersten Blick erscheint es vielleicht sogar fast widersinnig. Aber es hat einen ganz großartigen Kerngedanken und ich möchte gerne versuchen, den euch heute ein bisschen näher zu bringen, nämlich den Kerngedanken, dass Gott Beziehung ist. Gott ist in sich Gemeinschaft. Weil Gott Liebe ist, können wir uns sein Wesen gar nicht anders denken als in Beziehung und in Gemeinschaft. Und das absolut Faszinierende dabei ist, dass Gott nicht nur Beziehung zu sich selbst will und in sich selbst, sondern er sich selbst in seiner Dreieinigkeit selbst noch nicht genug ist, sondern er zieht uns als Menschen mit hinein in diese Beziehung. Und nicht nur das, in seiner Dreieinigkeit kommt er uns zu Hilfe und unterstützt uns und ist für uns da. Und darum geht es in dem Predigttext, den ich euch heute mitgebracht habe. Ein Text, der uns, wie ich finde, ziemlich konkret und auch in anschaulichen Bildern vor Augen malt, was dieser Gedanke der Dreieinigkeit mit uns, mit unserem Leben, mit unserem Glauben konkret zu tun hat. Zwei Verse sind es nur aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Da heißt es in Vers 26 und 27 folgendermaßen, ich lese es euch nach der Guten Nachricht Bibel vor. Aber ebenso wie wir seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Deshalb tritt sein Geist für uns ein, mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, vor dem unser Innerstes offen liegt, weiß, was sein Geist in unserem Inneren ihm sagen will. Denn so, wie es vor Gott angemessen ist, legt er Fürsprache ein für die, die Gott als sein Eigentum ausgesondert hat. Soweit diese zwei Verse aus dem Römerbrief. Ich komme immer wieder drauf zurück auf die einzelnen Teile. Wenn man sich nur so zwei Verse rausgreift aus einem umfangreichen, ganz wunderbaren Kapitel, hier aus Römer 8, ist immer gut zu gucken. Warum schreibt Paulus das? Welchen Zusammenhang, in welchem Kontext steht das? Und hier hat er zuvor ausgeführt, wie die gesamte Schöpfung unter dem Zustand der Vergänglichkeit leidet und stöhnt. Er sagt, dass sie wie in Geburtswehen stöhnt, nämlich in der Hoffnung auf ein neues Leben in Christus, das bald zum Durchbruch kommen möge. Und dann führt er weiter aus, dass auch wir als Christinnen und Christen von diesem Stöhnen nicht ausgenommen sind. Und das, obwohl wir durch den Heiligen Geist eine Erstlingsgabe haben, die uns schon Anteil an der neuen Schöpfung gibt, nach der sich diese Welt im Gesamten so sehr sehnt. Doch auch unser Körper ist immer noch der Vergänglichkeit in dieser Welt unterworfen. Wir werden krank, wir werden alt, wir müssen sterben. Und so stöhnen auch wir als Christen noch genauso wie der Rest der Schöpfung in dieser Welt. Trotz unserer großartigen Errettung und trotz des Heiligen Geistes sind wir immer noch zutiefst in einer gefallenen Welt verhaftet und können uns nicht einfach so aus dieser Leidensgemeinschaft herauslösen. So weit, so klar, denn all das können wir durch unsere ganz alltäglichen Beobachtungen bestätigen. Und nun kommt unser Predigttext und mit ihm eine wirklich überraschende Wendung. Denn jetzt sagt Paulus auf einmal, nicht nur die Schöpfung und nicht nur die Christen stöhnen, sondern auch der Heilige Geist, der in uns als Christen wohnt. Aber ebenso wie wir seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt, sagt Paulus. Gott macht sich durch seinen Heiligen Geist so sehr eins mit uns, dass er mit uns und der Schöpfung zusammen seufzt und stöhnt. Und nicht nur das, er kommt uns zu Hilfe, sagt Paulus. Und warum wir diese Hilfe so dringend nötig haben, das macht dann der nächste Satz deutlich, wenn er schreibt, wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Es geht also um das Gebet. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes, um zu beten. Und zwar nicht nur hin und wieder, sondern immer und ganz grundsätzlich. Und genau an dieser Stelle wird der Text oft missverstanden, weil hier steht nicht, wenn wir uns einmal schwach und unfähig fühlen, sondern wir als Menschen sind schwach und unfähig. Es geht hier nicht um irgendeine Ausnahmesituation, in der wir nicht mehr wie gewohnt beten könnten oder die davon abhängt, in welcher Gemütslage ich mich gerade befinde, sondern es geht um eine generelle, um eine grundlegende Unfähigkeit, um eine allgemeingültige Bankrotterklärung. Wir als Christen sind nicht fähig, in der rechten Weise zu beten. Wir sind als Menschen von einer Art Schwachheit, man könnte auch übersetzen Krankheit, befallen, die es uns grundsätzlich unmöglich macht, gottgemäß zu beten. Und diese Krankheit betrifft uns alle, ohne Ausnahme. Der nächste Vers führt diese Formulierung noch ein bisschen weiter aus und sagt dann so, wie es vor Gott angemessen ist, können wir nicht beten oder in einer nach dem Willen Gottes entsprechenden Weise oder wie es vor Gott richtig ist. Also es geht gar nicht darum, dass wir zu wenig beten würden oder dass es uns an Anliegen mangeln würde, sondern dass wir nicht fähig sind, in der richtigen Art und Weise zu bitten. Warum können wir das nicht? Es gibt eine Antwort, die ist so einfach, dass sie schon fast platt klingt, aber die trotzdem eine tiefe Wahrheit enthält. Im Buch Prediger im Alten Testament lesen wir an einer Stelle, in der es auch um Gebet geht, Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Da wird auf diesen gewaltigen Abstand aufmerksam gemacht, der zwischen uns und Gott liegt. Und es stellt sich die Frage, wie wir als Menschen diesem ganz andersartigen Gott gegenübertreten können. Also wenn der Heilige Geist sozusagen unser Gebet dolmetscht, dann tut er das nicht, weil Gott nicht unsere Landessprache oder unseren schönen sächsischen Dialekt verstünde, sondern weil alles, was wir als Menschen sagen, irgendwie durchdrängt ist von dieser menschlichen Hinfälligkeit. Also wir sind zum Beispiel immer eher interessegeleitet statt gerecht. Wir versuchen uns tendenziell eher zu rechtfertigen anstatt zu loben. Wir versuchen eher zu vertuschen, anstatt wirklich zu erkennen, um nur mal so ein paar Aspekte zu nennen. Ja, und diese Diagnose der Gebetskrankheit ist ja durchaus ernst zu nehmen. Es betrifft ja nicht jetzt irgendwie so einen Wurmwortsatz unseres geistlichen Lebens, sondern schon irgendwie so das Herzstück, ja, das Gebet. Und umso mehr begeistert es mich zu sehen, wie tief Gott sich zu uns herunterbeugt in seiner Dreieinigkeit und unsere Unfähigkeit selbst durch seinen Geist jetzt wieder ausgleicht. Und weil es sich offenbar um so ein ganz grundsätzliches Problem handelt, schenkt Gott auch eine ganz grundsätzliche Lösung. Und drei Aspekte nennt Paulus in diesen zwei Versen. Er sagt, der Heilige Geist kommt uns zu Hilfe. Als zweites, er tritt für uns ein mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und als drittes, er legt in einer Weise für uns Fürsprache ein, die vor Gott angemessen ist. Also erster Teil der Lösung, der Heilige Geist kommt uns zu Hilfe. Er steht uns bei, er nimmt sich unserer Krankheit an. Er unterstützt uns. Daran wird deutlich, und das finde ich wichtig, dass es jetzt nicht einfach darum geht, dass der Heilige Geist uns das Gebet oder auch die Arbeit des Gebetes abnimmt und wir jetzt darauf ab heute verzichten, weil wir jetzt gelernt haben, wir können das ja eh nicht und der Heilige Geist macht das für uns. Ja? Das wäre ein Missverständnis. Nein, er unterstützt uns, er dolmetscht uns sozusagen. Als zweites sagt Paulus dann, dass er das in einer Weise tut, dass er für uns eintritt und das mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Wegen dieses Stöhnens oder dieses unaussprechlichen Seufzens wird der Text manchmal auch auf die Gabe des Sprachengebets bezogen. Und auch wenn das Sprachengebet sicher eine weitere Hilfestellung des Heiligen Geistes ist, geht es hier in unserem Text doch um einen anderen Sachverhalt. Denn wie anfangs schon erwähnt, spricht Paulus in diesem großartigen Kapitel Römer 8 dreimal von so einem Seufzen, von so einem Stöhnen. Als erstes die ganze Schöpfung wegen ihrer Vergänglichkeit und dann eben auch noch die Christen wegen ihres unerlösten Körpers. Und nun als drittes seufzt und stöhnt der Heilige Geist. Und ich finde, das ist eine so großartige Vorstellung, weil sie uns zeigt, wie eng der Heilige Geist mit uns und mit unseren Gebetsanliegen verbunden ist. Er ist nicht einfach nur ein sachlicher Dolmetscher, der unsere Anliegen dann in der wie auch immer gebührenden Weise vor Gott bringt, sondern er nimmt unsere Anliegen, er nimmt unsere Last und macht sie ganz und gar zu seinen Anliegen. Er macht sich so sehr eins damit, dass auch er stöhnt und seufzt. So intensiv ist er mit uns verbunden. Er ergreift Partei für uns, er liebt uns und setzt sich für uns ein. Und dann dieser dritte Aspekt, dass Gott durch den Heiligen Geist in einer Weise Fürsprache einlegt, die angemessen ist. Und auch da ist wieder ein total faszinierender Gedanke dahinter, ja, zu sehen, auch selbst im Gebet ist Gott selbst der Handelnde. Nicht nur, wenn er in Christus am Kreuz für uns stirbt. Nein, auch wenn es um unser weiteres Leben im christlichen Glauben geht, sind wir zutiefst immer auf sein Handeln angewiesen. Und Gott tut dies, er wirkt in uns. Wie wunderbar. Bleibt zum Schluss noch ein Versteil, den wir uns bisher noch nicht näher angeschaut haben. Und vielleicht der das Faszinierendste, das schönste Bild in dem Ganzen mit sich bringt. Und wenn ihr alles wegen der Hitze wieder vergessen habt heute Nachmittag, dann nehmt doch zumindest dieses schöne abschließende Bild mit. Da heißt es, und Gott, vor dem unser Innerstes offen liegt, weiß, was sein Geist in unserem Inneren ihm sagen will. Muss man sich kurz reindenken, um das zu verstehen. Auch da wieder eine ganz faszinierende Vorstellung. Nämlich Gott Vater hört das Seufzen des Geistes nicht abseits von uns, auch nicht neben uns, sondern indem Gott Vater unsere Herzen erforscht, stößt er dort auf den Heiligen Geist, der in unseren Herzen wohnt und dort seufzt. In unserem Inneren findet Gott das Seufzen seines Geistes. Und der Vater versteht, was der Geist ihm sagen möchte. Was für ein spannendes und was für ein wunderbares Bild, das Paulus uns da vor Augen malt. Ein Bild, das Gottes Nähe und Gottes Fürsorge für uns ganz intensiv ausdrückt. Und wenn man in diesem Bild bleibt und von dort aus sich fragt, was ist denn eigentlich Gebet, dann könnte man auch vielleicht antworten und sagen, Gebet bedeutet dann, in diese Zwiesprache, die ständig zwischen dem Heiligen Geist und dem Vater stattfindet, einzustimmen. Wir sind dann sowas wie Teil eines andauernden Kommunikationsprozesses innerhalb der Dreieinigkeit. Und das nicht nur punktuell oder wenn wir uns besonders anstrengen oder besonders schön singen oder was auch immer, sondern immer und überall geschieht dies. Wie wunderbar. Und das zeigt uns doch unterm Strich, wie sehr Gott sich in seiner Dreieinigkeit für uns einsetzt. Ein paar Verse weiter sagt Paulus dann auch noch, dass der auferweckte Christus zur Rechten Gottes für uns eintritt. Und hier haben wir jetzt gerade gelesen, dass auch der Heilige Geist sich für uns verwendet. Also im Himmel tritt Christus für uns ein und hier auf der Erde, in unserem Innersten sogar, tut dies der Heilige Geist. Was für ein absolut faszinierender, dreieiniger Gott der Liebe ist. Auch da kann man es wohl kaum besser als Paulus ausdrücken, der am Ende des Kapitels dann fragt, was bleibt zu alledem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Wenn ihr heute Nachmittag noch mal eine halbe Stunde Zeit habt, lest Römer 8, eines der Top-Kapitel der Bibel. Irgendjemand hat mir mal gesagt, lange her, wenn man mal irgendwie nur noch eine Seite der Bibel irgendwo mit hinnehmen könnte, dann Römer 8, das reicht zum Leben und zum Sterben. Und das würde ich auch heute, viele Jahre später, immer noch so unterschreiben. Also Spitzenkapitel. Nehmt euch mal die Zeit und lest es durch. Bei mir ruft dieser kleine Abschnitt, nur diese zwei Verse, über die ich jetzt gesprochen habe, mindestens vier Reaktionen hervor. Demut, Dankbarkeit, Gebet und Vertrauen. Demut, weil ich erkennen muss, dass ich noch nicht mal richtig beten kann. Dankbarkeit Gott gegenüber, weil er mir auch hier selbst zu Hilfe kommt. Als drittes ermutigt es mich natürlich zum Gebet, weil es mich motiviert zu wissen, dass jedes Mal, wenn ich bete, ich in dieses Beziehungsgeflecht, in diese Kommunikation innerhalb Gottes irgendwie mit eintrete in einer geheimnisvollen Weise. Ja, und als viertes stärkt dieser Text natürlich zutiefst mein Vertrauen zu Gott, weil es mir zeigt, dass Gott in seiner Dreieinigkeit für mich ist. Und das fasziniert mich zutiefst. Und ich wünsche euch von Herzen, dass es euch ähnlich geht und dass dieser Gedanke der Dreieinigkeit Gottes nicht nur graue Theorie bleibt, sondern etwas ist, was unser Christsein wirklich prägt und durchdringt. Amen.